Ja, einen schönen guten Abend. Es ist schön, wieder hier zu sein, dass wir wieder die Gelegenheit haben, über so wichtige Themen nachzudenken. Was gibt es Wichtigeres, als über die Zukunft Bescheid zu wissen? Natürlich nur über die wichtigen Sachen der Zukunft. Und das, denke ich, hat Gott uns gegeben. Er hat uns einen Blick durch seine Prophetie in die Zukunft gegeben. Wichtig ist nur, dass wir sie richtig verstehen, richtig auslegen und uns darauf einstellen, dass es nicht nur im Kopf bleibt, sondern auch irgendwann ins Herz und in die Hände und in die Füße geht. Die Versiegelung und das Ende der Gnadenzeit. Vor ungefähr so 45 Jahren oder 50 Jahren, da war ich so ein Teenie und Jugendlicher, nicht Jugendlicher, so ein Kind, Teenie, ich war so 10 Jahre ungefähr, da habe ich mit meinem Cousin Uwe, wir haben uns Briefe geschrieben, aber in Geheimschrift. Es gibt ja gewisse Geheimschriften, die man irgendwo sich abgucken kann, aber wir haben dann teilweise selber Geheimschriften entwickelt. Ein gewisser Code, ob das jetzt irgendwie Buchstaben waren, die man zuordnen musste oder irgendwelche anderen Dinge. Und natürlich musste ich, der den Brief geschrieben hat, diesen Code haben und den Brief entsprechend so schreiben nach dem Code. Und er musste natürlich die Entschlüsselung, den gleichen Code haben, sonst hat das nicht funktioniert. Das haben wir dann gemacht und das hat natürlich wunderbar funktioniert. Ab und zu haben wir dann auch unseren Code geändert, damit, falls jemand das rauskriegt, dass immer wieder was Neues immer wieder neu verschlüsselt ist. Ich bin jetzt nicht im Geheimdienst tätig, aber auf jeden Fall, die Inhalte dessen, was wir geschrieben haben, waren meistens sehr belanglos. Aber trotzdem war es spannend für uns, dass niemand anders das lesen konnte, als nur der Adressat. Übrigens, schönen Gruß an Uwe, falls er zuguckt. Ja, hat Spaß gemacht damals, ja. Ja, dann ist es so, das, was Gott vorhat in der Endzeit mit uns, ist auch ein klein wenig so wie diese Verschlüsselung. Gott möchte, dass wir als seine Kinder geschützt sind, dass niemand anderes, der keine Autorität darüber hat, irgendwie dazwischen funken kann. Die Versiegelung in der letzten Zeit ist etwas Schönes, etwas Gutes. Gott tut etwas für uns. Es ist ein Teil des Planes Gottes, was er hat, um seine Kinder, um uns durch die Endzeit zu führen. Aber damit hängt noch eine ganze Menge mehr zusammen und das wollen wir uns heute Abend anschauen, weil die Versiegelung und das Ende der Gnadenzeit auch thematisch zusammengehören. Wir lesen noch einmal vom Siegel Gottes. Wir haben ja schon beim vorletzten Abend, am Mittwochabend, über das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres nachgedacht. Wir werden ein bisschen nochmal wiederholen vom Siegel Gottes, aber dann werden wir dann gleich auch das Thema noch intensiver studieren und in die Tiefe gehen. Offenbarung Kapitel 7, Verse 1 bis 3. Dort haben wir die Beschreibung der Versiegelten. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, die Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Es ist interessant, ich denke, das, was wir hier beschrieben haben, das ist sicherlich eine symbolische Beschreibung, denn vier Engel werden sicherlich an den vier Ecken der Erde stehen. Erstens gibt es keine Ecken in der Erde, auf der Erde, und die Winde festzuhalten, das ist, denke ich, ja, ein Symbol dafür, nämlich Gott sagt, dass sie den Bäumen und dem Meer Schaden tun können. Das heißt, es geht hier um Katastrophen, um Gerichte Gottes, die über die Welt kommen. Und ihnen wird befohlen, das noch festzuhalten, das zurückzuhalten. Warum wird der Befehl gegeben, die Vernichtung der Erde aufzuschieben? Und mit der Vernichtung der Erde, das sind übrigens die Plagen, die hier angedeutet sind. Das finden wir nachher in Offenbarung Kapitel 16 näher beschrieben. Warum soll das aufgeschoben werden? Warum soll das zurückgehalten werden? Natürlich, der Maler hat das hier versucht, bildlich, wörtlich aufzumalen, aber natürlich sind das Kriege gemeint und Gerichte Gottes. Und zwar, es soll zurückgehalten werden, bis Gottes Kinder versiegelt sind. Das bedeutet, bis Gottes Kinder unter Gottes Schutz stehen, dass sie nicht mit betroffen werden an diesen Dingen, die hier geschehen. Deswegen ist die Versiegelung etwas, was hier beschrieben ist, etwas, was uns Schutz gibt. Das Siegel. Die Gläubigen bekommen das Siegel Gottes. Was ist ein Siegel? Ein Siegel steht für die Autorität dessen, der versiegelt. Wenn ein König einen Brief schreibt an einen Adressaten und er versiegelt diesen Brief und du brichst das Siegel und öffnest es, obwohl du es nicht autorisiert bist dafür, dann bekommst du es mit der Autorität des Königs zu tun. Er steht für sein Siegel. Es ist ein Zeichen für Zugehörigkeit, dass der das bekommt oder der Inhalt vom König, vom Adressaten tatsächlich, vom Absender tatsächlich kommt. Die Echtheit, dass es wirklich von dem ihm kommt. Denn wenn das Siegel drauf ist, das Siegel vom König, und man kann es entziffern, dann weiß man, denn nur der König hat dieses Siegel, es muss von ihm sein. Es ist eine Bestätigung, dass es richtig ist, eine Beglaubigung, ein Schutz. Das, was versiegelt wird, wird geschützt. Und die Unversehrtheit. Wenn du als Adressat den Brief bekommst und das Siegel ist nicht gebrochen, dann weißt du, der Inhalt ist unversehrt. Ich weiß noch, damals haben meine Eltern und ich habe auch eine Zeit lang in Berlin gewohnt. Und das war noch in der Zeit vor 1990. Und ich bin sehr häufig von Darmstadt, von der Marienhöhe, immer nach Berlin gefahren, nach Hause. Musste man immer die Transitstrecke fahren, durch die DDR durch. Das war immer sehr mühsam. Und die Lastwagen, die dann gefahren sind, es war natürlich für die Grenzbeamten nicht möglich, die Lastwagen alle durchzugucken, ob da nicht irgendjemand und irgendwas da drin steckte. Was haben die gemacht? Wenn die reingefahren sind, also an der Grenze zur DDR hinein, dort wurden sie verblombt. Und wenn sie dann wieder rausgefahren sind in Berlin, dann hat man geschaut, wenn die Blombe unversehrt war, dann wusste man, es ist nichts rein und nichts rausgekommen. Man muss nicht weiter kontrollieren. Also die Unversehrtheit ist damit garantiert worden. Und so ist es auch mit dem Siegel Gottes. Und das kann man alles übertragen, auch auf das geistliche Siegel, das Gott uns versiegelt. Das Siegel steht für eine Wahrheit oder eine Forderung Gottes, für etwas, was Gott mit uns Menschen und für uns Menschen hat. Es ist eine Bestätigung Gottes und zeigt an, dass der das Siegel Gottes bekommt, dass er zu Gott gehört, Gottes Eigentum ist. Die Echtheit, wir sind wirklich Kinder Gottes. Gott würde niemanden versiegeln, der nur Worte, gute Worte macht, aber vom Herzen gar nicht wirklich bekehrt ist. Wer versiegelt wird, ist wirklich Gottes Kind. Es ist echt. Wir haben in der Bibel zwei Arten der Versiegelung. Und es ist ganz wichtig, das auseinanderzuhalten. Und ich erlebe immer wieder, dass viele Ausleger der Offenbarung diese zwei Versiegelungen durcheinander bringen. Und wenn man das durcheinander bringt, dann kommt man in den Auslegungen, wo sonst das Siegel Gottes vorkommt, kommt man in große Schwierigkeiten. Das ist ganz wichtig. Wir haben einmal die allgemeine Versiegelung und die Endzeitversiegelung. Die allgemeine Versiegelung finden wir in Epheser 1, Vers 13, Epheser 4, Vers 30 und 2. Korinther 1, Vers 21. Dort steht, dass wenn der Mensch sich bekehrt, ich gebe es mal mit eigenen Worten wieder, dass er dann mit dem Heiligen Geist versiegelt wird, als Unterpfand der Erlösung. Und die Endzeitversiegelung haben wir eben gelesen, Offenbarung 7. Die nächsten Verse gehen dann noch weiter, 5 bis 8. Also die Verse 1 bis 8 ist die ganze Versiegelung in der Endzeit beschrieben. Die allgemeine Versiegelung ist durch den Heiligen Geist. Die Endzeitversiegelung geschieht durch einen Engel. Die allgemeine Versiegelung geschieht im Herzen des Menschen. Die Endzeitversiegelung an der Stirn. Die allgemeine Versiegelung ist ein Unterpfand der Erlösung. Das heißt, dass der Heilige Geist uns gegeben wird, dass er uns hilft, bei Jesus zu bleiben, damit wir nicht von ihm abfallen. Die Endzeit der Versiegelung ist ein Schutz vor Abfall. Die allgemeine Versiegelung geschieht bei der Bekehrung eines Menschen, dass der Heilige Geist bei ihm ist. Die Endzeit der Versiegelung geschieht beim Gerichtsurteil. Warum das so ist, werden wir uns nachher ein bisschen genauer anschauen, wenn über einen Menschen das Gerichtsurteil gesprochen wird. Die allgemeine Versiegelung ist für alle Gläubigen aller Zeiten, angefangen von Adam bis zum letzten Menschen, der lebt. Die Endzeitversiegelung ist nur für die Gläubigen der letzten Generation, die 144.000, die werden versiegelt. Übrigens, ich glaube, nebenbei gesagt, dass die Zahl symbolisch ist. weil die Herkunft der Zahl, jeweils 12.000 aus jedem der 12 Stämme Israels, ganz deutlich symbolisch ist. Denn die 12 Stämme Israels sind nicht wörtlich gemeint, sondern das ist ein Symbol für Gottes Gemeinde in der Endzeit. Und dadurch ist auch das Ergebnis dieser 12 mal 12.000 symbolisch. Ja, übrigens nebenbei gesagt, dieses Siegel Gottes finden wir öfter mal in der Offenbarung. Zum Beispiel bei der fünften Posaune. Falls jemand wissen will, was die Posaunen zu bedeuten haben. Bei der fünften Posaune steht in Kapitel 9, Vers 4, dass nicht Schaden getan werden sollte, dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Das heißt, hier haben wir das Siegel Gottes an der Stirn. Das ist eindeutig die Endzeitversiegelung. Und wenn es die Endzeitversiegelung ist, dann heißt das, dass die fünfte Posaune in die Endzeit gehört, also noch zukünftig ist. Alles andere muss man dann noch vorher und nachher entsprechend einordnen. Aber das nur so nebenbei gesagt. Das Siegel Gottes, haben wir schon am Mittwochabend betrachtet, beinhaltet, ein Siegel beinhaltet immer drei Dinge: Namen, Titel und Herrschaftsbereich. Und wir finden das Siegel Gottes in seinen 10 Geboten, im 4. Gebot und dort in 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Ich lese es einmal vor. 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das heißt, hier finden wir genau diese drei Dinge: Gottes Namen, seinen Titel und seinen Herrschaftsbereich. Sein Name ist Yahweh, Luther übersetzt mit Herr, Großbuchstaben. Sein Titel ist Gott oder Schöpfer und sein Herrschaftsgebiet Himmel, Erde, Meer und alles, was darinnen ist. Das heißt, hier finden wir die Autorität Gottes, weil er als Schöpfer, der Herr des Universums, auch der Herr dieser Erde ist. Und damit ist der Sabbat das Zeichen der Autorität Gottes. Das finden wir auch in Ezekiel 20, Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, dass sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Der Sabbat wird als Zeichen genannt, als Siegel, als Zeichen, dass wir zu Gott gehören und dass Gott uns heiligt, auch durch den Sabbat heiligt. Ezekiel 20, Vers 20. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Das heißt, das Siegel Gottes hängt mit dem Sabbat zusammen. Es ist ein Zeichen, ein Siegel. Ellen White sagt dazu und in Testimonies Band 8, Seite 117, das Zeichen oder Siegel Gottes zeigt sich deutlich in der Beobachtung des 7. Tags Sabbat, der Gottes Gedenktag der Schöpfung ist. Der Sabbat ist klar und deutlich als Zeichen zwischen Gott und seinem Volk eingesetzt. Das Mahlzeichen des Tieres ist genau das Gegenteil, die Beobachtung des ersten Wochentages. Darüber hatten wir Mittwochabend ausführlich gesprochen. Die Frage ist jetzt: Warum ist das Siegel Gottes nur an der Stirn, während das Mahlzeichen des Tieres an Stirn oder Hand ist? Übrigens, hieran sehen wir auch, dass das zwei Dinge sind, die hier als Gegensatz stehen, ein Gegenpol. Und zwar, Stirn ist ein Symbol für das Denken, für unsere Überzeugung. Der Frontallappen sitzt hinter der Stirn, das ist das Zentrum unserer Entscheidungen, unseres Willens, unseres Denkens, unserer Entscheidungen, unserer Überzeugung. Und Hand ist ein Symbol natürlich für das Tun. Das heißt, wenn das Mahlzeichen des Tieres, der Sonntag, wenn Menschen den Sonntag halten, machen sie entweder aus Überzeugung, weil sie glauben, es ist richtig, oder wenn nachher das Gesetz kommt, das Sonntagsgesetz kommt, dann tun sie es aus Zwang, um sich Vorteile daraus zu erhoffen. Das war übrigens das Gleiche wie in der Corona-Krise. Es gab sehr viele Menschen, die haben sich impfen lassen, weil sie überzeugt waren, es ist richtig. Aber es gab sehr viele Menschen, die haben das nur getan, sie waren nicht überzeugt, dass es gut ist oder richtig ist, aber sie haben es nur getan, um weiter arbeiten zu können, um weiter mit der U-Bahn zu fahren oder um fliegen zu können oder was, irgendwelche Vorteile haben zu können. Auch nicht aus Überzeugung. Das heißt also, wer Gott folgt, wer das Siegel Gottes hat, der wird nicht gezwungen. Gott zwingt niemanden. Gott wendet keine Gewalt an. Jeder, der das Siegel Gottes empfängt, hat sich freiwillig dazu entschieden. Bei dem anderen, bei Satan, ist es egal. Ihm ist egal, ob jemand gezwungen wird oder aus Überzeugung ihm folgt. Hauptsache, sie folgen ihm. Warum versiegelt Gott die Gläubigen in der Endzeit? Der Zweck der Versiegelung. Gottes Siegel brennt das Gesetz Gottes, denn es geht ja um das Gesetz, die 10 Gebote, den Sabbat, in die Herzen der Gläubigen. Das heißt, wir werden mit dem Gesetz versiegelt. Das heißt, wir sind fest eingewurzelt im Gesetz, in Gott. Und das Gesetz ist der Charakter Gottes. Das Siegel Gottes bewahrt die Sabbathalter vor dem Abfall. Schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Bereitet die Gläubigen vor, um unversehrt durch die Zeit der Trübsal zu gehen und um in dieser Zeit ohne Vermittler, ohne Sünde leben zu können. Denn wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, werden wir nachher auch genauer anschauen, dann hört Jesus auf als unser Vermittler, als unser Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Und wir brauchen die Versiegelung, um dann in dieser Zeit, wenn Jesus kein Mittler mehr ist, leben zu können. Und es bewahrt die Gläubigen vor der letzten Zerstörung, vor den Plagen, vor den 4 Winden, die über diese Erde blasen werden. Die Frage ist, was die Versiegelung, ein Siegel, der Name Siegel ist eigentlich schon zweideutig. Wenn wir ein Siegel sehen, wenn wir als etwas Siegel betrachten, dann kann es entweder das Instrument sein, was man in der Hand hat, also was man hier auf dem Bild sieht, so der Stempel. Aber wenn man mit dem Stempel dann in den Wachs reindrückt, dann ist das, was dann, wenn das Wachs hart geworden ist, was man dann sieht, es wird auch Siegel genannt. Es wird beides Siegel genannt. Sowohl der Stempel als auch das Ergebnis. Und so haben wir auch im Geistlichen diese 2 Dinge. 2 Dinge werden Siegel genannt, das Instrument selbst und das Zeichen. Das ist Wachs nämlich, was aufgedrückt wird. Das Instrument, das ist Gottes Gesetz, der Sabbat, wie wir eben gesehen haben. Dass Gott uns mit dem Sabbat versiegelt. Der Sabbat ein Zeichen ist, dass wir zu Gott gehören. In der letzten Zeit. Und das Zeichen, das, was in uns ist, das ist unser christusähnlicher Charakter. Warum? Wenn das Siegel Gottes an der Stirn ist, natürlich ist das nicht wörtlich. Wir werden nicht ein Zeichen haben, was man äußerlich sieht. Aber das bedeutet, das Siegel Gottes an der Stirn, das Siegel ist das Gesetz. Und wenn Gottes Gesetz an unserer Stirn ist, dann bedeutet das Gesetz ist ein Ausdruck von Gottes Charakter. Und wenn Gottes Charakter unserer Stirn aufgeprägt wird, dann heißt das, dass Gottes Charakter zu unserem Charakter wird, dass wir Gottes Charakter annehmen, dass wir Jesu Bild widerspiegeln. Und das geschieht nur, indem wir auf Jesus schauen und indem wir sein Gesetz im Herzen haben. Im Hebräer steht, dass Gott sein Gesetz in unser Herzen schreiben möchte. Und dann, wenn es im Herzen ist, dann können wir es auch vom Herzen heraus gerne tun. Dann leben wir danach. Dann spiegeln wir Gottes Charakter wider. Deswegen, diese beiden Dinge sind wichtig. Die gehören zusammen. Deswegen ist der Sabbat auch, sagt Gott, der Sabbat ist ein Zeichen dafür, dass er der Herr ist, der uns heiligt. Und heiligen bedeutet, dass wir Jesu Charakter annehmen, dass wir verändert werden, jeden Tag und Jesu Charakter ähnlich werden. Deswegen hängt die Versiegelung nicht nur damit zusammen, dass wir Gott treu sind und den Sabbat halten, sondern dass wir durch die Beziehung zu Jesus, indem wir seinen Sabbat und sein Gesetz im Herzen haben, Jesus ähnlich werden. Die Versiegelung ist sowohl ein Prozess im Leben der Gläubigen, als auch ein einmaliger Akt. Das ist wichtig. Und zwar, der Prozess ist deshalb, weil wenn Gottes Charakter mir aufgeprägt wird, dann ist das etwas, was nicht mit einem Schlag geschieht, sondern was das ganze Leben hindurch geschieht. Ständig, immer mehr, immer weiter. Aber trotzdem gibt es einen Moment, wo die Gläubigen versiegelt werden, einen Akt der Versiegelung, was in Offenbarung 7 beschrieben war. Und die beiden verschiedenen Dinge wollen wir uns mal anschauen. Der Versiegelungsprozess beginnt bei der Bekehrung, wenn der Mensch sich bekehrt, beginnt seine Heiligung und endet beim Ende der Gnadenzeit. Warum dann? Weil dann nichts mehr verändert werden kann. Ellen White schreibt dazu, sobald das Volk Gottes an der Stirn versiegelt ist, das ist kein sichtbares Siegel oder Zeichen, sondern ein eingewurzelt Sein in die Wahrheit. sowohl intellektuell als auch geistlich, sodass sie nicht mehr davon abgebracht werden können. Sobald also Gottes Volk versiegelt und auf die Sichtung vorbereitet ist, wird sie die Zerstörung kommen. Das heißt, hier beschreibt Ellen White die Versiegelung als einen Prozess, eingewurzelt sein in die Wahrheit. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann hat er seine Wurzeln in Jesus. Aber die sind erstmal noch so sehr klein und sehr, sehr leicht auszureißen. Aber je länger wir in Jesus sind, desto stärker werden die Wurzeln. Und je stärker unsere Wurzeln in Jesus sind, desto weniger können wir von ihm wieder weggezogen werden. Sind wir in ihm, in der Wahrheit verwurzelt. Und das geschieht sowohl intellektuell als auch geistlich. Das heißt, das ist nicht nur etwas, was wir mit dem Kopf verstehen, sondern was auch unser Leben verändert. Unser ganzes Leben. Deswegen hängt die Versiegelung auch damit zusammen, dass wir in unserem Prozess der Heiligung Jesus ähnlich werden. Man kann viele Sterne, wenn man nachts in den Himmel schaut, viele Sterne mit dem bloßen Auge sehen. Obwohl, wenn man in der Stadt das versucht, dann sieht man nicht viele Sterne, weil so viel anderes Streulicht da ist, was so hell ist, dass man die Sterne nicht mehr sehen kann oder die meisten nicht mehr sehen kann. Aber wenn man mal so irgendwo auf dem Land ist oder irgendwo ein bisschen höher, wo wenig Streulicht ist, dann kann man viele Millionen von Sternen sehen. Aber bei sehr weit entfernten Sternen, ja, dann braucht man ein Teleskop oder große Teleskope. Und es gibt manche Sterne, die auch ein Teleskop, wenn man sie einmal kurz eine Aufnahme macht, nicht sehen können. Aber wenn jetzt das Teleskop eine bestimmte Region des Himmels aufnimmt und dann die Blende der Kamera sehr weit öffnet und sehr lange, stundenlang belichtet, dann irgendwann wird ein ganz schwaches Licht sichtbar, was man dann auf dem Film sehen kann. Das bedeutet, es braucht Zeit, damit genügend Licht ankommt, um diesen Stern identifizieren zu können. Und so ist es auch in unserem Leben. Einmal auf Jesus zu schauen, reicht nicht, dass sein Bild in unserem Herzen aufgeprägt wird, sondern es ist wichtig, ständig auf ihn zu schauen. Buchstäblich stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang, immer wieder auf Jesus zu schauen. Und dann werden wir irgendwann sein Bild widerspiegeln. Der Grundsatz lautet, durch Anschauen werden wir verwandelt. Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir in sein Bild verwandelt. 2. Korinther 3, Vers 18. Dort haben wir dieses Prinzip ganz wichtig und deutlich dargestellt. 2. Korinther 3, Vers 18. Paulus sagt, nun aber schauen wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Worauf schauen wir? Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn. Und die Herrlichkeit des Herrn, das ist Gottes Charakter. Und zwar wie in einem Spiegel. Und ein Spiegel war damals zur Zeit der ersten Christen, nicht so wie wir heute einen Spiegel haben, der alles genau zeigt. Wenn er vergrößert, dann kann man sogar mehr sehen, als man mit bloßem Auge sehen kann. Sondern Spiegel war damals eher so wie Alupapier, wo man so ein bisschen Umrisse gesehen hat und nicht so ganz deutlich gesehen hat. Und Paulus sagt uns hier, wir können jetzt Jesus anschauen. Und wenn wir ihn anschauen, dann werden wir verklärt, das heißt verändert, in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Das heißt, von einer Charakterstufe zur nächsten Charakterstufe. Dieser Text ist unglaublich wichtig, gerade für die letzte Zeit. Dass wir auf Jesus schauen, durch das Schauen auf Jesus in sein Bild verwandelt werden und das immer weiter. Immer weiter. Selbst in der Ewigkeit werden wir diesen Prozess noch weiter durchführen. Warum? Weil Gottes Charakter so unendlich hoch ist, werden wir die ganze Ewigkeit hindurch wachsen können, in der Liebe und in der Gnade und in der Barmherzigkeit und in den ganzen Charaktereigenschaften Gottes und werden nie ans Ende kommen. Unvorstellbar, aber es ist so. Es gibt nach oben keine Grenze. Manche meinen, wenn wir eine Sündlosigkeit erreicht haben, dann sind wir angekommen, denn weiter wachsen kann man nicht bis zur Sündlosigkeit. Nein, das stimmt nicht. Die Sinnlosigkeit. Sinnlosigkeit bedeutet gar nicht viel. Ich vergleiche das immer mit einem Konto. Wenn du ein Girokonto hast und wenn du Sünde tust oder Sünde hast oder sündhaft bist, dann hast du Minus auf dem Konto, Schulden. Wenn du jetzt die Sünde abgelegt hast, wenn du sündlos geworden bist, das heißt, hast du die Sünde bist du die Sünde losgeworden. Das heißt, wenn du deine Schulden los wirst, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Gar nichts. Null. Dann bist du bei Null angekommen. Dann bist du nur die Schulden los. Also das heißt, die Sündlosigkeit würde für uns bedeuten, wir sind gerade eben bei Null angekommen. Wir sind noch lange keine guten Menschen. Nur die Sünde ist nicht da. Deswegen ist das Entscheidende in unserem Leben nicht, die Sünde aus unserem Leben zu entfernen. Natürlich, das gehört mit dazu. Denn das Entscheidende ist, in Jesus zu wachsen, dass wir ins Positive wachsen, dass unser Konto immer weiter aufgefüllt wird, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann werden die Sünden und die sündigen Neigungen automatisch immer schwächer und verblassen und irgendwann sind sie weg. Das ist wichtig. Hebräer 8, Vers 10. Hebräer 8, Vers 10. Dort sagt Paulus uns, was mit dem Gesetz in unserem Herzen passiert. Hebräer 8, Vers 10. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich erschreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das Problem war, dass das Volk Israel Gottes Gesetz kannte und sie haben gesagt, das wollen wir alles tun. Aber sie konnten es nicht, weil der Mensch aus eigener Kraft das nicht tun kann. Aber Gott sagt, ich will mein Gesetz in dein Herz geben. Und wenn jemand heute sagt, wenn Christen heute sagen, das Gesetz ist ein Joch, das Gesetz ist schlecht, das Gesetz brauchen wir nicht mehr, dann ist das Gegenteil von dem, was hier steht. Wenn jemand das sagt, ist er nicht im Neuen Bund. Denn der Neue Bund sagt, das Gesetz ist in deinem Herzen. Wenn es in meinem Herzen ist, dann heißt das, ich tue das, was das Gesetz sagt, tue ich von Herzen, von innen heraus, tue ich gerne. Es ist mein Verlangen danach. Ich muss mich nicht anstrengen, das zu tun, weil es aus innen herauskommt. Ein Beispiel. Heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich mir vorgenommen, also heute, an diesem Tag, werde ich mal versuchen, keinen Menschen umzubringen. Vielleicht schaffe ich das ja. Einen Tag vielleicht mal, keinen umzubringen. Das wäre doch ein gutes Ziel bis heute Abend. Warum lacht ihr? Das klingt absurd. Warum? Ich habe noch nie einen Menschen umgebracht. Und wenn Gott Gnade gibt, werde ich auch in der Zukunft keinen Menschen umbringen. Warum nicht? Weil es meine Natur zuwider ist. Ich möchte noch nicht mal einem anderen Menschen Schaden zufügen. Das heißt, wenn ich die Liebe, wenn ich Gottes Liebe, wenn ich das Gesetz im Herzen habe, dann ist es mein Verlangen, auch anderen Gutes zu tun. Dann ist es automatisch so, dass ich keinen Menschen beschimpfen oder umbringen werde. Ich muss mich nicht anstrengen dafür, keinen umzubringen. Es ist meine Natur. Gott möchte sein Gesetz in unser Herz schreiben. Und dass es zu unserer Natur wird, Gutes zu tun. Die Versiegelung ist ein Prozess, dass wir in Jesus wachsen, in Jesus verwurzelt werden, Jesu Charakter widerspiegeln. Aber es ist auch ein Akt. Im Himmel wissen wir, dass ein Gericht stattfindet, ab 1844, das Untersuchungsgericht. Denn bevor Jesus wiederkommt, muss klar sein, muss entschieden sein, wer kommt mit in den Himmel und wer nicht. Stellt ihr vor, Jesus kommt wieder und wir hätten vorher kein Gericht. Und Jesus kommt und sagt, naja, muss ich erstmal überlegen, wen nehme ich denn jetzt mit? Den vielleicht, den ja, vielleicht den nicht. Es geht da nicht. Es muss vorher entschieden sein, der ist dabei und der ist nicht dabei. Und wenn es vorher entschieden sein muss, dann heißt das, es muss vorher ein Gericht stattfinden, wo das entschieden wird. Dafür ist das Gericht da. Das Gericht tut Gerichtsurteile, Gerechtigkeit, Gerichtsurteile fällen. Und so haben wir im Himmel seit 1844 ein Gericht, was stattfindet, was das entscheidet. Jetzt stellt euch vor, Das Gericht begann ja irgendwann mal mit den Menschen der alten Zeit, von Adam und von Noah und von David, und die wurden irgendwann gerichtet. Und irgendwann geht das Gericht von den Toten zu den Lebenden über. Irgendwann werden wir gerichtet. Hier stellt euch mal vor, ein Lebender wird gerichtet. Ein Gläubiger. Jesus tritt im Gericht vor, er setzt sich für diesen Menschen ein, sein Leben wird untersucht. Jesus sagt, es ist mein Kind, er hat Vergebung bekommen, er hat sein Leben mir übergeben. Sein Charakter, sein Leben zeigt, dass er wirklich mir gehört. Ich bin für ihn gestorben, er ist frei. Das Gerichtsurteil lautet Freispruch. Und jetzt stellt euch vor, dieser Mensch, der im himmlischen Gericht freigesprochen worden ist, würde eine Woche später vom Glauben wieder abfallen. Oder würde eine große, schwere Sünde tun. Dann müssten sie im Himmel sagen, oh, Moment mal, ich müssen wir die Akte nochmal vorholen, das ist was passiert auf der Erde, und nochmal den Fall von vorne aufrollen. Meine Lieben, wenn das so wäre, dann würde im Himmel nie zu Ende kommen. Weil alle Gläubigen immer irgendwo wieder irgendwo reinfallen und irgendetwas tun. Und irgendwo. Das heißt, Gott kann das Problem, dass er irgendwann wiederkommt und irgendwann sagt, jetzt ist Schluss, nicht lösen, indem er einfach sagt, jetzt ist er freigesprochen und das Leben auf dieser Erde einfach so weiter. Das funktioniert nicht. Was macht Gott, um das Problem zu lösen? Wird der Fall eines lebenden Gläubigen abgeschlossen und wird er freigesprochen im himmlischen Gericht, wird er im selben Moment auf der Erde versiegelt. Die Versiegelung bedeutet, dass mein Fall im Himmel positiv ausgegangen ist. Ich bin freigesprochen im Gericht. Und das tut Gott auf der Erde in meinem Leben. Er versiegelt mich. Und das Versiegeln bedeutet, er bewahrt mich vor bewussten Sünden und vor dem Abfall. Das ist ein Schutz. Denn wenn ich bewusst sündigen würde oder abfallen würde, dann würde ja diese Sünde oder dieser Abfall im Gerichtsprozess und dem Urteil, was gefällt worden ist, nicht dabei sein. Also ist das Siegel, die Versiegelung, ein Schutz vor dem bewussten Sündigen und vor dem Abfall. Die Frage ist jetzt, sind wir schon so weit? Ist jetzt schon im Himmel Gericht an den Lebenden? Seit wann? Seit letzter Woche? 1844, da begann das Gericht an den Gläubigen, aber nicht an den Lebenden. Da begann das Gericht an Adam und an Abel und an Noah, aber nicht an den Lebenden. Sind die Lebenden schon dabei im Himmel? Wann ändert denn, wann werden wir das Gericht von den Toten zu den Lebenden wechseln? Leider habe ich kein Datum für euch, aber die Bibel spricht davon und Ellen White auch. Schauen wir uns das mal genauer an. Und zwar, das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes sind zwei Dinge, die gegenüberstehen. Entweder in der letzten Zeit werden die Menschen entweder das Siegel Gottes bekommen oder das Mahlzeichen des Tieres, eins von beiden. Wer das Siegel Gottes bekommt, wird gerettet, das Mahlzeichen des Tieres geht verloren. Und sie verlaufen auch zeitlich parallel. Es ist das gleiche Zeichen für Gott oder für Satan, für den Antichristen. Ab wann haben die Menschen das Mahlzeichen des Tieres? Gibt es jetzt schon Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres haben? Nein. Warum nicht? Wer das Mahlzeichen des Tieres einmal hat, kann es nicht mehr ändern, kann es nicht mehr loswerden. Das ist endgültig vorbei für ihn. Und jeder, der jetzt den Sonntag hält und es nicht besser gewusst hat, kann sich morgen umentscheiden und kann den Sabbat annehmen, keine Frage. Es gibt viele Menschen, Tausende auf der ganzen Welt, die das erkennen und ihr Leben danach ausrichten. Ab wann haben die Menschen das Mahlzeichen des Tieres? Wenn nach Offenbarung 13, Vers 16 und Vers 17 alle Menschen gezwungen werden, durch ein Gesetz sich das Mahlzeichen an der Hand oder Stirn zu machen, das niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er das nicht das Mahlzeichen des Tieres hat. Das heißt, ab dem Sonntagsgesetz. Wenn beim Sonntagsgesetz ein Mensch erkannt hat, worum es geht, Informationen hatte und dann sich entscheidet, dem Antichristen, dem Sonntag zu folgen, dann hat er das Mahlzeichen des Tieres. Wenn er aber dann sich entscheidet, Gott zu folgen und Gottes Sabbat anzunehmen, wird er versiegelt. Also erst ab dem Sonntagsgesetz bekommen die Menschen das Mahlzeichen des Tieres. Und da jetzt das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes zeitlich parallel laufen, heißt das, das Siegel Gottes gibt es auch ab dem Sonntagsgesetz. Und da das Siegel Gottes zusammenhängt mit der Versiegelung und die Versiegelung zusammenhängt mit dem Gericht an den Lebenden. Versiegelung heißt ja, wenn das Gericht an den Lebenden, ein Lebender im Himmel gerichtet wird und er wird freigesprochen, dann wird er versiegelt. Das heißt, die Versiegelung ist in dem Moment, wo ein Lebender gerichtet wird. Das heißt, dass das Gericht an den Lebenden beginnt mit dem weltweiten Sonntagsgesetz. Und da wir das jetzt noch nicht haben, ich habe es noch nicht gehört in den Nachrichten, ist es noch nicht so weit. Es dauert noch ein bisschen. Es gibt ja so einen Wackelkontakt hier. Das heißt, ich weiß nicht, wann wir vielleicht gerade sind im Himmel. Vielleicht ist man gerade im Jahre 2000 oder 2010 oder 2015. Irgendwann kommen sie im himmlischen Gericht unserer Zeit immer näher. Und wann endet das Gericht an den Lebenden? Es endet mit dem Ende der Gnadenzeit. Interessant ist, Ellen White das auch sagt. Ich habe hier ein Zitat, wo Gott uns einen Einblick gibt in diese Zeit, durch Ellen White hier spricht. Testimonies Band 5, Seite 525. Wenn die Gesetzgeber sich von den Grundsätzen des Protestantismus lossagen, es geht hier um die USA, um den Katholizismus zu unterstützen und gemeinsame Sachen mit ihm zu machen, dann wird Gott in besonderer Weise für seine eigene Ehre und die Errettung seines Volkes eingreifen. Es geht also um das Sonntagsgesetz an der Stelle. Das umschreibt sie hier, dass halt die Gesetzgeber, das heißt ein Gesetz erlassen, was den Katholizismus unterstützt, Sonntagsgesetz. Wenn der Erlass an alle ergeht, das Tier und sein Bild anzubeten, die Zeit, in der Gottes Gesetz von der religiösen Welt beiseite gesetzt wird, wann wird Gottes Gesetz zur Seite gesetzt von der religiösen Welt? Beim Sonntagsgesetz. Wir sind ein Schauspiel der Welt, den Engeln und den Menschen. Das ganze Weltall schaut mit unaussprechlichem Interesse zu, um das abschließende Werk des großen Kampfes zwischen Christus und Satan mitzuerleben. In solch einer Zeit wie der unseren, wo das große Werk des Gerichts über die Lebenden beginnen soll, sollen wir da etwas zulassen, dass ungeheiligter Ehrgeiz Besitz von unserem Herzen ergreift? Das heißt, Ellen White bringt hier die Zeit, in der Gottes Gesetz per Gesetz abgeschafft wird und das Gericht an den Lebenden zusammen. Ja. Wie wir auch eben aus der Bibel abgeleitet haben, ja, das ist das Mahlzeichen des Tieres, das Siegel Gottes ab dem Sonntagsgesetz den Menschen aufgedrückt wird, wenn sie sich entschieden haben. Das heißt, wenn man sich das nochmal anschaut in der Grafik, hier leben wir heute, das Sonntagsgesetz, wenn das kommen wird, das wird die bis Jesu Wiederkunft dauern, und zwischen Sonntagsgesetz und Ende der Gnadenzeit, das ist die Zeit, in der die Versiegelung stattfindet. Das ist die Zeit, in der auch das Gericht an den Lebenden sein wird. Und deshalb, wenn wir versiegelt werden, dann ist es ein Schutz für uns. Das heißt, der versiegelt wird, ist in dem Moment für ihn die Gnadenzeit zu Ende, die Entscheidungszeit zu Ende. Er kann nicht mehr abfallen. Und das Gute für uns. Das heißt, die Gnadenzeit geht für die Menschen Schritt für Schritt zu Ende, je nachdem, wie sie sich entschieden haben und wie sie im himmlischen Gericht dran gekommen sind und versiegelt werden. Nur wir merken das nicht, wenn wir versiegelt werden. Wäre eigentlich schön, wenn Gott dann auf einmal sagt, zu geben, jetzt bist du versiegelt. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, irgendwann ist es jetzt soweit. Aber wir wissen, dass Gott mit uns ist und Gott sein Werk in uns tun wird. Ellen White, Testimonies Band 5, Seite 216. Einer der Engel, der von der Erde zurückkehrt, verkündigt, dass sein Werk getan ist. Die letzte Prüfung ist über die Welt gegangen und alle, die gegen die göttlichen Vorschriften treu gewesen sind, haben das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Dann beendet Jesus seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Das heißt, wenn alle Gläubigen versiegelt sind, dann hört Jesus seinen Mittlerdienst auf. Und das ist die Zeit, wo die Plagen denn anfangen. Das wird morgen Vormittag das Thema sein. Klagen und die Angst in Jakob. Zeugnisse Band 2, Seite 58. Keiner von uns wird je das Siegel Gottes erhalten, wenn unsere Charaktere noch Flecken oder Runzeln aufweisen. Es bleibt uns überlassen, unsere Fehler auszumerzen und den Tempel der Seele von jeglicher Verunreinigung zu säubern. Dann aber wird der Spätregen auf uns fallen, wie der Frühregen auf die Jünger zu Pfingsten. Das heißt, wenn unsere Charaktere noch Flecken oder Runzeln haben, kann Gott es nicht versiegeln. Und das ist jetzt ein Punkt, der für viele Gläubige, für viele Adventisten schon oftmals viele falsche Schlussfolgerungen und Unsicherheit hervorgerufen hat. Viele sagen sich jetzt nämlich, wenn sie auch noch schreibt, wir müssen unsere Fehler ausmerzen und den Tempel von jeglicher Verunreinigung säubern. Natürlich, erstens wissen wir, das können wir aus eigener Kraft nicht. Das geht nicht. Das kann nur Gott in uns. Und das meint Ellen White auch nicht so, dass wir es aus eigener Kraft tun müssen. Sondern mit, natürlich mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft. Aber jetzt sagen sich viele, manche Adventisten, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Ich glaube an Gott, ich folge ihm, ich bin Gottes Kind. Aber ich erreiche nur die 90% und da sind noch ein paar Flecken, ein paar Runzeln und ein paar Sünden in meinem Leben. Und ich schaffe die Sündlosigkeit nicht. Bin ich denn verloren? Und die Unsicherheit, das nicht schaffen zu können, verloren zu gehen, weil sie nicht die Sündlosigkeit erreichen, ist für manche ein Problem. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Nämlich, werde ich gleich noch mal ein bisschen weiter ausführen, aber jetzt schon mal andeuten. Es ist nicht unsere Verantwortung, das 100% Ziel zu erreichen. Es ist Gottes Verantwortung. Gott wird es in uns tun. Und es ist nicht die Bedingung der Erlösung, um gerettet zu werden, die Sündlosigkeit zu haben. Das war es nie, wird es in der Endzeit auch nicht sein. Aber darüber gleich noch ein bisschen mehr. Testimonies Band 5, Seite 216. Was werdet ihr, liebe Brüder, während der großen Vorbereitungszeit tun? Jene, die sich mit der Welt vereinen, bekommen die weltliche Prägung und bereiten sich auf das Mahlzeichen des Tieres vor. Jene aber, die sich selbst nicht trauen, die sich vor Gott demütigen und ihre Seelen durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit reinigen, jene erhalten die himmlische Prägung und bereiten sich auf das Siegel Gottes an ihren Stirnen vor. Wenn der Befehl ausgeht und der Stempel aufgedrückt ist, dann wird der Charakter für die Ewigkeit rein und fleckenlos bleiben. Interessant, hier haben wir an diesem Zitat auch wieder beide Phasen der Versiegelung deutlich beschrieben. Die Phase des Prozesses, dass nämlich unser Charakter im Gehorsam gegenüber der Wahrheit gereinigt wird und Jesus ähnlicher wird. Und dass dann bei der Versiegelung uns ein Stempel aufgedrückt wird und der Charakter rein bleibt. Also die Versiegelung wird nicht bewirken, dass ein Mensch, der ein großer Sünder ist, sofort mit einem Schlag verändert ist und ab morgen nicht mehr sündigt. Das wird nicht passieren, sondern es ist ein Prozess der Heiligung und dann kommt das Siegel, dass der Charakter, der rein und fleckenlos ist, bleibt, wie er ist. Aber noch etwas Wichtiges ist an diesem Zitat, nämlich die Frage, es ist auch nicht möglich, jetzt in vielen Dingen untreu zu sein, uns nach eigenen Regeln zu leben und zu sagen, ja, wenn denn die Versiegelung kommt, wenn der Sonntagsgesetz kommt, dann mache ich ernst. Das funktioniert nicht. Denn derjenige, sagt sie, der sich mit der Welt vereint, der die Dinge dieser Welt mehr lieb hat als Gott, der bereitet sie vor, auf das Mahlzeichen des Tieres. Es ist normal für ihn, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Und wer sich selbst nicht traut, das heißt, dass wir Gott mehr vertrauen als unserem eigenen Verstand, der sich vor Gott demütigt. Vor Gott demütigen heißt, von ihm abhängig sein. Uns durch Gehorsam gereinigt werden. Das heißt, wenn wir mit Jesus leben, Jesus im Herzen haben und ihm gehorsam sind, wird unser Leben gereinigt. Wenn wir so leben mit Jesus, dann bereiten wir uns vor auf das Siegel Gottes. Das heißt, die Vorbereitung, die Entscheidung, welches wir von den beiden wir bekommen, treffen wir heute, jetzt. Und das ist die Zeit, die wichtig ist in der Vorbereitung. Ich habe hier mal einen langen Satz formuliert. Ich denke, der Satz soll es ein bisschen ausdrücken, was Ellen White in dem Zitat gesagt hat. Weil wir durch 1000 kleine Alltagsentscheidungen gelernt haben, Jesus zu vertrauen. Weil wir durch 1000 kleine Alltagsentscheidungen gelernt haben, uns voll auf ihn zu verlassen. Und weil wir durch 1000 kleine Alltagsentscheidungen gelernt haben, dass wir von Jesus abhängig sind, wird es für uns zu einer Zeit, da das weltweite Sonntagsgesetz verabschiedet wird, ganz natürlich und selbstverständlich sein, seinen Sabbat weiter zu heiligen, da er ein äußeres Zeichen dieser Vertrauensbindung ist. Ja, deswegen, es kommt auf unsere kleinen Alltagsentscheidungen an. Wie lebe ich mit Jesus? Und dann kommt das Ende der Gnadenzeit. Hier habe ich nochmal so diese Grafik dargestellt. Sonntagsgesetz, Sichtung, Spätregen, lauter Ruf, die dann dort alle nach dem Sonntagsgesetz kommen. Die Versiegelung vom Sonntagsgesetz bis zum Ende der Gnadenzeit und nach dem Ende der Gnadenzeit die Plagen, über die wir morgen sprechen werden, bis zur Jesu Wiederkunft. Das heißt, wenn die Versiegelung zu Ende geht, geht auch die Gnadenzeit zu Ende. Lesen wir einmal, was die Bibel dazu sagt. Offenbarung Kapitel 22, Vers 11. Offenbarung 22, Vers 11. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Wer unrein ist, sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Das heißt, hier ist ein Ausspruch aufgeschrieben, der im Himmel irgendwann gesprochen wird. Auf der Erde werden wir das nicht hören. Und das bedeutet, wenn dieser Spruch im Himmel getan wird, dass jeder, der verloren ist, verloren bleibt. Und jeder, der gerettet ist, ein Gerechter bleibt. Die Bösen bleiben böse, die Guten bleiben gut. Die Verlorenen bleiben verloren, die Geretteten bleiben gerettet. Und das ist das Ende der Gnadenzeit. Eigentlich wäre ein besserer Ausdruck das Ende der Entscheidungszeit. Das heißt, wir können uns nicht mehr entscheiden. Natürlich für andere Dinge noch, aber nicht mehr für die Ewigkeit. Ich kann die Seite nicht mehr wechseln. Man könnte das auch mit einem Bild darstellen. Damals im Physikunterricht hatten wir das Thema über Elektromagneten. Und da sind so Spulen mit einem Eisenkern drin. Und wenn man Strom durch die Spulen durchschickt, dann werden die magnetisch, diese Eisenkerne. Und wenn man dann Eisenspäne da hat und man dreht den Strom höher auf, dann werden die Eisenspäne irgendwann angezogen und kleben dann an dem Eisenkern, der magnetisch geworden ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass die Kräfte zwischen Gott und Satan in der Endzeit so wie zwei Elektromagneten sind. Hier ist Gottes Kraft und hier ist Satans Kraft. Und je näher wir dem Ende kommen, desto stärker werden diese Kräfte aufgedreht. Und die Eisenspäne, die Menschen dazwischen, werden angezogen, entweder nach da oder nach da. Und wenn du einmal an dem einen Eisenkern klebst, kannst du nicht mehr dich davon lösen, um auf die andere Seite zu kommen und dort dran zu kleben. Das heißt, irgendwann, wenn alle Eisenspäne dazwischen, rechts oder links, an den Eisenkernen kleben, ist kein Wechsel mehr möglich. Und so wird es hier auch sein. Du kannst nicht mehr wechseln. Es ist so, für die Gläubigen, für die Erlösten gibt es in dieser Zeit, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, noch Gnade. Denn sie sind ja gerettet. Wenn Jesus wiederkommt, sind sie dabei. Das ist Gnade Gottes. Also es ist nicht eine gnadenlose Zeit. Aber für die Ungläubigen, für die Verlorenen, gibt es keine Gnade mehr. Und Ende der Gnadenzeit heißt eigentlich das, dass die Ungläubigen keine Chance mehr haben zur Rettung. Testimoniusband 9, Seite 97. Die Zeit der Strafgerichte Gottes ist Gnadenzeit für solche, die noch keine Gelegenheit hatten, die Wahrheit kennenzulernen. Mitfühlend blickt der Herr auf sie. Sein Gnadenherz ist berührt, seine Hand zur Rettung ausgestreckt, während die Tür für solche geschlossen ist, die nicht hinein wollten. Das ist eine interessante Aussage. Sie spricht davon, dass es eine Zeit geben wird, wo noch Gnadenzeit ist für die, die die Wahrheit noch nicht kennengelernt hatten und deswegen auch noch nicht gefolgt sind, während für andere die Tür schon zu ist. Daran sehen wir, dass die Gnadenzeit nicht für alle Menschen gleichzeitig zu Ende ist. Und das ist das, was ich am Mittwoch schon mal erklärt hatte. Das kann ich hier nochmal wiederholen. Wenn das Sonntaggesetz kommt, wird jede Entscheidung, die ein Mensch trifft, endgültig sein. Aber um Entscheidungen treffen zu können, braucht man Informationen. Wenn jemand die Informationen nicht hat, kann er sich nicht entscheiden. Die Informationen über dieses Thema, Sabbat, Sonntag, Siegel Gottes, Mahlzeichen des Tieres, Gottestag, Tag des Antichristen. Dieses Thema, die Informationen darüber haben die Adventisten, haben wir. Und wenn jetzt das Sonntaggesetz kommt, sind die Adventisten die Ersten, die sich entscheiden müssen. Und diejenigen, die sich entscheiden, Gott treu zu bleiben, werden versiegelt. Und wenn sie versiegelt sind, ist die Gnadenzeit für sie zu Ende, die Entscheidungszeit für sie zu Ende. Und diejenigen, die dann die andere Seite wählen, bekommen das Mahlzeichen des Tieres. Das sind die Ersten, die das Mahlzeichen des Tieres bekommen werden. Und für sie gibt es kein Zurück mehr. Wenn sie es einmal angenommen haben, einmal sich entschieden haben, ist es endgültig. Aber die anderen, die noch nicht die Informationen hatten, die haben es noch nicht, obwohl sie auch den Sonntag halten. Und wenn wir dann den lauten Ruf verkündigen und die Menschen darauf hinweisen und Gottes Wahrheit verkündigen, dann geht für sie auch Schritt für Schritt, wie sie sich entscheiden, so oder so, die Gnadenzeit zu Ende. Das heißt, wir sehen hier, dass die Gnadenzeit Schritt für Schritt, sukzessive zu Ende geht. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo der Letzte sich entschieden hat und dann wird im Himmel dieser Spruch gemacht, wer gut ist, der bleibt gut, wer böse ist, der bleibt böse. Großer Kampf 614. Was geschieht alles beim Ende der Gnadenzeit? Ich habe mal die Dinge hier unterstrichen und gleich mal ein bisschen zusammengetragen, systematisch, um zu sehen, was da alles wichtig ist beim Ende der Gnadenzeit. Ich nenne jetzt das weitere Ende der Gnadenzeit, weil das einfach der Begriff ist, den wir so allgemein kennen. Sobald die dritte Engelsbotschaft abgeschlossen ist, bittet die Gnade Christi nicht länger für die sündigen Bewohner der Erde. Gottes Volk hat seine Aufgabe vollendet. Es hat den Spätregen, die Erquickung von dem Angesicht des Herrn empfangen und ist auf die schwere, besonders bevorstehende, schwere Stunde vorbereitet. Engel eilen im Himmel hin und her. Einer, der von der Erde zurückkehrt, verkündet, dass sein Werk getan ist. Die letzte Prüfung ist über die Welt gegangen. Und alle, die gegen die göttlichen Vorschriften treu gewesen sind, haben das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Das heißt, die Versiegelung ist jetzt abgeschlossen. Dann beendet Jesus seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Er hebt seine Hände und spricht mit lauter Stimme, es ist vollbracht. Und die gesamte Schar der Engel legt ihre Kronen nieder, wenn er feierlich ankündigt, wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Jeder Fall ist zum Leben oder zum Tod entschieden. Christus hat sein Volk versöhnt und dessen Sünden ausgetilgt. Die Vollzahl seiner Untertanen ist erreicht. Das ist eine Beschreibung, was im Himmel vor sich geht, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist. Ich habe das hier mal ein bisschen zusammengefasst jetzt. Das Erste, Jesus beendet seinen Dienst als Hohepriester. Was bedeutet das? Als Jesus in den Himmel gefahren ist er eingesetzt worden als unser Hohepriester. Und Paulus schreibt im Hebräerbrief sehr viel über Jesus, unseren Hohepriester. Was macht er dort für uns? Jesus ist am Kreuz gestorben für die Sünden der Menschen, für alle Sünden, alle Menschen. Und doch werden nicht alle gerettet. Und wir bekommen nicht automatisch Vergebung durch Jesu Tod. Wie bekommen wir Vergebung? Wir bekommen Vergebung, wenn wir unsere Sünde bereuen und bekennen, und dann vergibt Gott uns. Das bedeutet, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass in dem Moment Jesus als unser Hohepriester im himmlischen Heiligtum für uns eintritt. Dass er sein Blut für uns geltend macht, für uns einsetzt und uns vergibt. Das heißt, die Vergebung der Sünden ist ein ganz wichtiger Aspekt des Hohenpriesterdienstes Jesu. Natürlich gehört dann auch noch mit dazu, dass er der Richter ist beim Versöhnungstag, aber im Gericht, im himmlischen Gericht. Aber dieser Priesterdienst, das ist die Versöhnung zwischen Gott und uns. Zweitens, dass Jesus unsere Gebete vor Gott bringt. Normalerweise könnten wir nicht mit Gott kommunizieren. Unsere Gebete würden nicht bei Gott ankommen. Warum nicht? Weil es für einen heiligen Gott nicht möglich ist, mit sündigen Wesen Gemeinschaft zu haben. Und nur dadurch, dass Jesus als Hohepriester da ist, und Hohepriester hat eine Vermittlerfunktion zwischen Gott und Menschen, und durch Jesu Mittlerfunktion, dass er uns vergibt, dass wir sozusagen rein vor Gott sind, kann der sündige Mensch mit Gott wieder in Verbindung treten. Das heißt, Jesus ist als Hohepriester der Mittler zwischen Gott und Mensch. Und dass Jesus als unser Hohepriester uns versteht, mitfühlt, uns hilft und uns heiligt. Und wenn er seinen Dienst als Hohepriester beendet, dann bedeutet das, es ist keine Vergebung mehr möglich. Wenn jemand sündigt, keine Vergebung mehr. Wer sollte für diese Sünde eintreten, die vergeben? Jesus nicht mehr. Das bedeutet, der sündige Mensch kann nicht mehr mit Gott in Gemeinschaft leben. Der Hohepriester ist nicht mehr da. Es ist niemand mehr da, dass Gott für uns versteht, uns hilft, uns stärkt. Die Verbindung zwischen Mensch und Gott ist abgebrochen. Und deshalb ist auch, was wir vorher schon mal sagten, gestern, wenn der Spätregen kommt und der Heilige Geist in unser Herzen kommt, dann übernimmt der Heilige Geist die Funktion, die Jesus als unser Hohepriester vorher im himmlischen Heiligtum gehabt hat. Nur, dass der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt, nur dadurch können wir überhaupt diese Zeit durchstehen. Wir wissen das nicht, wie es sich anfühlt, ohne Mittler vor Gott zu stehen. Meine Lieben, wenn wir das einen Moment spüren würden, wir würden auf der Stelle umfallen. Aber zum Glück hat Gott vorgesorgt. Gott hat für jedes Problem eine Lösung. Indem er den Heiligen Geist uns gibt, wenn der Heilige Geist in unseren Herzen ist, dann hält der Heilige Geist uns fest in dieser Zeit ohne Mittler vor Gott. Das himmlische Untersuchungsgericht ist beendet. Die Hohepriesterfunktion hat zwei Funktionen. Einmal die tägliche Funktion, das ist, dass er uns vergibt. Und das, was das jährliche im Alten Testament war, im himmlischen Heiligtum, im irdischen Heiligtum, dass nämlich der Yom Kippur, dass der Gerichtstag da ist. Und diese Phase ist auch im Himmel beendet. Das heißt, das Gericht, was stattfindet, ist dann zu Ende. Alle Fälle sind entschieden. Das Gericht macht die Bücher zu und sie verlassen den Saal. Jeder Fall ist entschieden. Muss ja auch sein, bevor Jesus wiederkommt, dass jeder Fall entschieden ist. Der laute Ruf ist beendet. Gottes Volk, hatten wir eben gelesen, hat seine Aufgabe beendet. Warum rufen wir nicht mehr? Es kann sich keiner mehr bekehren und keiner mehr die Seite wechseln. Also können wir auch aufhören. Natürlich, weil wir aber nicht wissen, wann im Himmel dieser Ruf gemacht wird, wir können es nur von den Umständen auf dieser Erde ableiten, wird irgendwann Gott uns sagen, jetzt könnt ihr aufhören. Denn er führt uns ja beim lauten Ruf. Fünftens, die Gläubigen sind versiegelt. Der Prozess, die Versiegelung, die nacheinander stattgefunden hat, ist zu Ende. Beendet. Ja, gucken wir weiter. Wenn diese Untersuchung beendet ist, im Gericht, im Himmel, wenn die Fälle derer, die sich von jeher als Nachfolger Christi bekannt haben, geprüft und entschieden worden sind, dann und nicht eher wird die Prüfungszeit zu Ende gehen und die Gnadentür geschlossen werden. Gnadentür geschlossen heißt keine Chance der Veränderung mehr. Deswegen sagen wir Ende der Gnadenzeit. Interessant ist, so nebenbei nur gesagt, ich lese in der letzten Zeit immer mehr, dass in unseren Publikationen, veröffentlichten Publikationen, eigentlich von fast allen Seiten, immer wieder gesagt wird, wenn jetzt im Himmel Gericht gehalten wird, ist es nicht dafür, um zu entscheiden, wer gerettet wird, wer nicht gerettet wird, sondern nur, um in die Bücher reinzuschauen. Meine Lieben, das ist eine Irrlehre. Was lesen wir hier im großen Kampf? Wenn diese Untersuchung beendet ist, das ist das Gericht im Himmel, wenn die Fälle derer, die sich von jeher als Nachfolger Christi bekannt haben, geprüft und entschieden worden sind. Das heißt, im himmlischen Gericht, was jetzt vor sich geht, werden die Fälle entschieden. Jesus entscheidet als unser Richter, dabei ist und wer nicht dabei ist, wer gerettet ist, wer nicht gerettet ist. Und alle, die von Herzen bekehrt sind, spricht er frei, die sind gerettet. Weil wir aber nicht von außen das sehen können, Gott es aber weiß, kann er auch gerecht richten. Die Fälle werden entschieden im himmlischen Gericht. Und wenn es fertig ist, ist die Gnadenzeit zu Ende. Erfahrung und Gesichte, Seite 27. Ich sah, dass die vier Engel die vier Winde hielten, bis Jesus sein Werk im Heiligtum getan hat. Hatten wir eben auch schon ein anderes Zitat gelesen. Und dann steht hier, und dann werden die sieben letzten Plagen kommen. Ab und zu werde ich mal gefragt, ob die Katastrophen, die wir jetzt schon haben, ob das schon die Plagen sind. Nein. Noch haben wir Gnadenzeit. Wenn sich ein Mensch bekehrt, ist ein Zeichen dafür, dass wir eine Gnadenzeit haben und dass die Plagen noch nicht da sind. Die Plagen kommen, die sieben letzten Plagen kommen erst, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist. Das heißt, Punkt 6, die vier Engel lassen die vier Winde los und die sieben Plagen werden ausgegossen. Übrigens, die Plagen werden nur über die Ungläubigen ausgegossen. Deswegen werden die Gläubigen versiegelt und weil sie versiegelt sind, bekommen sie die Plagen nicht ab. Deswegen sollen die Engel warten mit dem Loslassen der Winde, damit die Gläubigen, wenn sie versiegelt sind, nicht mit unter den Plagen zu leiden haben. Wenn sie vorher das machen würden, dann würden die Plagen auch über die Gläubigen fallen. Aber die Versiegelung ist wichtig dafür, dass die Plagen, werden wir morgen ein bisschen genauer anschauen, dass die Plagen nur über die Ungläubigen betroffen sind. Die Gottlosen haben die Grenzen ihrer Gnadenzeit überschritten. Großer Kampf 615. Der Geist Gottes, dem sie hartnäckig widerstanden, ist ihnen schließlich entzogen worden. Von der göttlichen Gnade nicht mehr beschirmt, sind sie schutzlos dem Bösen ausgeliefert. Interessant. Mit anderen Worten, das Zitat, was hier steht, man könnte es mit anderen Worten ausdrücken, die Ungläubigen, die Gottlosen, haben, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, alle die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Das heißt, sie haben sich so lange dem Geist Gottes widersetzt, steht hier, hartnäckig widerstanden, dass sie nicht mehr den Heiligen Geist verstehen können und empfangen können. Deswegen, wenn ein Mensch noch da wäre, der noch auf dem Weg zur Bekehrung wäre, der vom Heiligen Geist noch angesprochen werden könnte, würde Gott noch sagen, ich warte noch auf den. Aber das werden wir morgen ein bisschen genauer anschauen, wie das denn ist mit den Plagen und warum die Plagen kommen. Dann würde Gott noch warten darauf. Aber alle sind auf diesem Weg. Alle haben die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Und die Folge ist, dass der Geist Gottes sich von ihnen zurückzieht. Nicht, der Heilige Geist sagt nicht von sich selber, jetzt gehe ich mal von ihnen. Nein. Der Heilige Geist wirkt immer so stark, wie ein Mensch es zulässt. Und wenn ein Mensch ihn zurückweist, dann muss sich der Heilige Geist zurückziehen, weil der Mensch ihn zurückweist. Der Heilige Geist geht immer das Maximum so weit, wie es möglich ist, ohne den Menschen zu zwingen oder zu drängen. Das bedeutet, der Heilige Geist zieht sich von den Gottlosen zurück. Aber nur von den Gottlosen. Nicht von den Gläubigen. Denn durch den Späteren ist er ja in den Gläubigen. Und ohne Heiligen Geist könnten wir die Zeit gar nicht überstehen. Deswegen ist es eine Zeit, wo wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Nicht mehr zur Verkündigung des Evangeliums im lauten Ruf, sondern für uns selbst. Um in der Zeit ohne Fürsprecher, ohne Hohepriester den Frieden zu haben und mit Gott im Reinen zu sein. Erfahrung und Gesichte, Seite 62. Ich sah auch, dass viele nicht erkennen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen Hohepriester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. Diejenigen, die das Siegel Gottes, des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. Das heißt, wenn wir das Siegel Gottes bekommen haben, wenn die Zeit der Trübsal da ist, die Plagenzeit, dann werden die Gläubigen Jesu Bild vollkommen widerstrahlen. Ich würde eigentlich das Wort mit müssen hier gerne mit werden übersetzen. Diejenigen, die das Siegel Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, werden das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. Ich denke, das ist das, was sie hier eigentlich meint. Und warum sie das meint, gucken wir uns gleich genauer an. Das heißt, die Erlösten haben einen Jesus-ähnlichen Charakter. Sie strahlen Jesu Bild wider. Und Jesus bereitet sich vor, wiederzukommen. Übrigens, diese Zeit der Plagen wird sehr kurz sein. Aber das werden wir morgen ein bisschen genauer anschauen. Jetzt ist die nächste Frage. Wann werden unsere Sünden vergeben? Wenn Jesus seine Mittlerdienst im Himmel beendet, kann er keine Sünde mehr vergeben. Das ist ein Fakt. Wie kann das Problem der Sünde dann gelöst werden? Rein theoretisch hätten wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wenn jetzt die Gläubigen in der Zeit, wenn der Mittlerdienst Jesu beendet ist, wenn sie noch weiter sündigen würden, dann müsste den Gläubigen ihre Sünden, die sie nach dem Ende der Gnadenzeit tun, schon vorher vergeben worden sein. Das habe ich schon öfter gehört, dass jemand sagt, naja, im himmlischen Gericht wird Gott schon alle Sünden, die die Gläubigen dann danach noch tun, auch schon vergeben und gereinigt. Frage, also gleich kommt die Frage. Erst noch den zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, sie sündigen nicht mehr. Eins von beiden muss stimmen. Jetzt kommt meine Frage. Ist es möglich, dass wir unsere Sünden schon im Voraus vergeben bekommen? Ich bete heute Abend, lieber Gott, bitte vergib mir, dass ich morgen die Bank ausrauben werde. Und Gott sagt, ja, natürlich vergebe ich dir. Die Millionen darfst du zwar behalten, aber ich vergebe dir jetzt schon, dass du morgen die Bank ausraubst. Klingt lächerlich, ne? Meine lieben, Sünden, die wir planen und bewusst ausführen, die können, wie willst du die bereuen und vergeben kriegen? Das ist wie beim Ablasshandel gewesen, ne? Da kannst du einen Ablass kaufen und dann kannst du, wenn du sündigst, kannst du sagen, ja, ich habe hier einen Ablass. Das ist in Ordnung, ja? Da war mal ein Ablasshändler. Da kam ein Mann zu ihm und sagte, ja, was kostet das für eine Sünde, für einen Ablass? Ja, sagte er, ein Gulden. Was kostet das für eine besonders schwere Sünde? Sagte er, zwei Gulden. Ich sagte, und wenn es für eine ganz, ganz schwere Sünde ist, wie viel muss ich dann zahlen? Sagte er, fünf Gulden. Gut, sagte er, fünf Gulden, hier. Kriegt einen Ablass für eine ganz, ganz, ganz schwere Sünde. Naja, gut, und dann geht der Ablasshändler seines Weges. Und als er dann allein im Wald ist, kommt dieser Mann vorbei und überfällt ihn. Und raubt ihn aus und nimmt ihm all sein Geld weg. Und sagt der Ablasshändler, Moment mal, das dürfen Sie nicht, das ist eine schwere Sünde. Sagt er, hier, bitteschön, ich habe einen Ablass. Ja. Sündenvergebung im Voraus funktioniert nicht. Nirgendwo. Psalm 32. Psalm 32, Vers 2 bis 5. Psalm 32, 2 bis 5. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Interessant. Der David hatte gesündigt. Schwer gesündigt. Er hat keinen Ablassbrief gekauft. Zuerst steht hier, er wollte es verschweigen. Und als Gottes Hand schwer auf ihm lag, was war das? Das war sein Gewissen natürlich, das ihn angeklagt hat. Und er hat keine Vergebung gehabt. Und dann steht hier, ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Erst als er seine Sünde bereut hat und um Vergebung gebeten hat, steht hier, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Das heißt, die Vergebung geschieht erst nach dem Bekenntnis, nach dem Sündenbekenntnis. Das ist eine ganz deutliche biblische Lehre. Das Gleiche finden wir in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist doch eine gute Nachricht, dass Gott vergibt. dass Gott gnädig ist. Und noch leben wir in der Gnadenzeit, dass Gott vergibt. Und das dürfen und sollen wir nutzen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was ist die Bedingung, um Vergebung zu bekommen? Dass wir unsere Sünden bekennen, steht hier. Natürlich heißt es auch zuerst bereuen und dann bekennen. Das heißt, erst nach der Sünde und nach dem Sündenbekenntnis kommt die Vergebung. Sünden werden niemals im Voraus vergeben. Vergebung geschieht immer in direktem Zusammenhang mit echter Reue und Sündenbekenntnis. Und wenn also dieser erste Bereich, den wir eben gesehen haben, wegfällt, dann bleibt nur der zweite übrig. Übrigens, ich habe auch von manchen sagen hören, die haben gesagt, naja, Gott weiß ja schon, welche Sünden wir tun werden. Aber das funktioniert im himmlischen Gericht nicht. Warum? Gott hält das Gericht nicht für sich selbst. Wenn Gott für sich selbst Gericht halten würde, könnte das Gericht in einer Sekunde machen. Da braucht er keine Hunderte oder Tausende von Jahren. Das Gericht macht er ja für das ganze Universum, für alle Engel, dass sie das nachvollziehen können. Deswegen werden die Bücher geöffnet, wo alle reingucken können, schwarz auf weiß, kann jeder nachprüfen. Und wenn Gott jetzt sagen würde im Gericht, naja, morgen wird er was tun, und das müssen wir jetzt schon mal vergeben, dann würden die himmlischen Bewohner sagen, was? Woher weiß ich, dass er das morgen tun wird? Das kann man nicht nachprüfen. Gott allein weiß es, aber die anderen wissen es nicht. Das heißt, Gott kann nur im Gericht das aufdecken, was alle sehen können. Und zukünftige Dinge können die himmlischen Bewohner nicht sehen. Also kann Gott keine zukünftigen Ereignisse im Gericht berücksichtigen. Immer nur die Vergangenheit und die Gegenwart. Also bleibt nur noch übrig, Variante 2, die Gläubigen sündigen nicht mehr. Und das ist, was die Bibel sagt. Und das ist, was Ellen White sagt, ganz deutlich. Das heißt, die Sündlosigkeit ist nicht die Bedingung der Erlösung, die Vollkommenheit. Aber in der Endzeit wird es etwas anderes sein. Wir lesen dazu Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung 14, Vers 4 und 5. Hier haben wir die 144.000 beschrieben. Das sind die Gläubigen, die versiegelt werden. Das sind genau diese Menschen. Und wie wird ihr Zustand beschrieben? Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Mit Frauen nicht befleckt ist nicht gemeint, wörtlich gemeint, sondern das ist geistlicher Abfall. Das heißt, die 144.000, Vers 1 wird die Zahl genannt, das sind die, in deren Munde kein Falsch ist, die untadelig sind, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Das heißt, das sind Menschen, geistlich gesehen, die vollkommen sind. Die letzte Generation wird nicht mehr sündigen, wird vollkommen sein. Ellen White, großer Kampf, 427. Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Himmel, im Heiligtum droben aufhören wird. Das ist, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist. Dann hört Jesu Fürbitte auf. Werden vor den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Was wir eben sagten, kein Vermittler mehr da. Jesus, unser Hohepriester, ist nicht mehr da. Ihre Kleider, jetzt kommt genau dieser Punkt, den ich gerade erwähnt habe. Ihre Kleider müssen fleckenlos, ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, das ist jetzt, während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, das ist jetzt im himmlischen Gericht, muss das Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise sich läutern, das heißt seine Sünden ablegen. Meine Lieben, und das ist eine Botschaft, die wichtig ist. Wir leben mit Jesus, ja. Und wir können unsere Sünden nur ablegen, wir können nur in unserem Charakter wachsen und Jesus ähnlich werden, wenn wir in Jesus leben, mit Jesus, auf Jesus schauen und sein Charakter uns aufgeprägt wird. Und das ist eine Vorbereitung für die letzte Zeit. Das heißt, Der Prozess der Heiligung ist etwas, was wichtig ist. Wenn im Himmel die Sünden ausgetilgt werden im Gericht, dann möchte Gott auch die Sünden auf dieser Erde in meinem Herzen ausradieren, austilgen. Was im Himmel geschieht, hat immer Wirkung auf diese Erde. Deswegen ist es eine Botschaft der Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft, der Vorbereitung auf das Ende der Gnadenzeit, dass wir mit Jesus leben und dass wir Jesus erlauben, dass er in uns seinen Charakter entwickelt. Und dass wir auch unsere eigenen Dinge dazu tun müssen, sagt sie hier auch. Gottes Gnade und auch, dass wir fleißige Anstrengungen. Wir können uns nicht einfach in den Sessel sagen und sagen, lieber Gott, jetzt mach du mal alles. Nein, wir müssen auch Entscheidungen treffen und auch manches loslassen, was manchmal auch wehtut. Großer Kampf 6,29. Während unser großer Hohepriester jetzt die Versöhnung für uns vollbringt, sollten wir versuchen, in Christus vollkommen zu werden. Das ist das Ziel. Christus hatte des Vaters Gebote gehalten und es war keine Sünde in ihm, deren sich Satan zu seinem Vorteil hätte bedienen können. Das ist der Zustand, in dem jene erfunden werden müssen, die in der trübseligen Zeit bestehen sollen. Das heißt, es ist der Glaube Jesu. Nicht nur der Glaube an Jesus, es ist der Glaube von Jesus, wie Jesus. Das heißt, finden viele Zitate, ich habe jetzt nur zwei, dreimal rausgesucht, ja, wo Ellen White sagt, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, dann werden die Gläubigen einen vollkommenen Charakter haben, keine Sünde mehr tun. Christi Gleichnisse 69. Christus wartet sehnlichst darauf, dass er in seiner Gemeinde Gestalt annimmt. Wenn der Charakter Christi in seinem Volk vollkommen zu erkennen ist, dann wird er kommen, um sie als sein Eigentum heimzuholen. Natürlich ist es so, und das weiß Gott auch, dass wenn wir in einer Zeit leben, wo wir im Wohlstand leben, dass das schwierig ist. Lieben, der Wohlstand ist die größte Gefahr für unser geistliches Leben. Schwierige Zeiten, äußere schwierige Zeiten, sind ein Segen für unser geistliches Leben. Lasst uns den Wohlstand noch genießen, den wir haben, aber lasst uns daraus Lehren ziehen. Denn wer im Wohlstand mit Gott lebt, wird es auch in schwierigen Zeiten tun. Aber trotzdem ist es so, dass wenn schwierige Zeiten kommen, dass wir dann viel enger an Jesus kleben. Dass wir viel mehr die Abhängigkeit von Jesus spüren. Wenn ich nach Hause komme, weiß ich genau, ich habe Essen im Kühlschrank, ich habe Geld auf dem Konto und Geld im Portemonnaie. Auch wenn ich morgen früh nicht bete, ich werde morgen trotzdem leben können. Ich spüre die Abhängigkeit von Jesus gar nicht so. Als ich in Mosambik war und dort Evangelisation gehalten habe, sagten die Geschwister mir, wenn wir beten, unser täglich Brot gib uns heute, dann meinen wir das so, wie es da steht. Und wenn Gott uns nicht das tägliche Brot gibt, dann haben wir morgen nichts zu essen. Das heißt, die Menschen sind viel mehr abhängig von Gott. Wir brauchen diese Abhängigkeit, das Gefühl der Abhängigkeit von Gott. Und wenn das nicht durch die äußeren Umstände so ist, dann müssen wir uns das immer wieder vor Augen malen, bewusst machen. Wir brauchen Jesus. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir denken manchmal, ja, mein Geld und mein Einfluss und meine Freunde und ich kann doch viel, ich habe doch viel. Mein Leben, denk nur an Hiob. Es kann nur einmal ein Schalter umgelegt werden und es ist alles weg. Christus möchte in uns Gestalt annehmen. Und wenn die Zeiten schwieriger werden, dann werden wir auch im Charakter schneller wachsen. Ich denke an die Jünger. Wie lange sind sie mit Jesus gegangen? 3,5 Jahre. Nach diesen 3,5 Jahren, wie war dann ihr Charakter? Als sie beim Abendmahl, was war so ihr Thema beim Abendmahl, vor dem Abendmahl? Wer ist der Größte? Das heißt, es war Egoismus. Ich möchte besser als der andere sein. Deswegen wollte auch niemand dem anderen die Füße waschen, weil er wusste, wer jetzt die Füße wäscht, der hat beim Postenschachern verloren. Der ist weder Außenminister noch Innenminister noch Finanzminister, der hat vielleicht irgendwo einen Hilfsdienst am Ende. Deswegen wollte sich niemand erniedrigen, um nicht zu verlieren beim Posten verteilen. Das heißt, ich frage mich, Sie sind 3,5 Jahre mit Jesus gegangen. Warum hat Jesu Charakter nicht auf Ihr Charakter es wiedergespiegelt? Und dann ist Jesus gestorben. Er ist auferstanden. Petrus hat ihn verleugnet. Der Heilige Geist fällt an Pfingsten. Wie war der Charakter der Jünger da? Selbstlos. Verändert. Mit Vollmacht des Heiligen Geistes. In wenigen Tagen. Meine Lieben, manchmal leben wir vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahre mit Jesus und es hat sich nur so wenig getan in unserem Charakter. Das ist eine Schande für die Jünger. Aber es können Umstände eintreten, die dein Leben auf den Kopf stellen. Und innerhalb von wenigen Wochen können sich Dinge bei dir verändern, was in Jahren vorher nicht möglich war. Gott möge geben, dass solche Umstände eintreten. Aber diese Umstände sind meistens nicht sehr sanft und nicht sehr angenehm. Das sind manchmal Dinge wie beim Petrus, dass er erst Jesus verleugnen musste, um sich selbst zu erkennen, um sich auf Jesus zu verlassen, nicht auf seine eigene Kraft zu verlassen. Wir sollen aber nicht erst warten, bis die Zeiten schlechter werden. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten. Jesus zu erlauben, mein Leben zu verändern. Dieser vollkommene Charakter wird den Gläubigen nicht in einem Augenblick von Gott geschenkt. Er vergewaltigt uns nicht, dass er sagt, jetzt auf einmal kannst du nicht mehr sündigen. Nein, sondern er wird durch den Prozess der Heiligung entwickelt. Der Prozess der Heiligung ist wichtig. Paulus sagt, ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wir werden natürlich erlöst durch die Gnade, erlöst durch den Glauben, durch Jesu Blut. Aber wenn wir mit Jesus leben, werden wir auch ihm ähnlich. Deswegen gehört die Heiligung dazu. Der Glaube ist die Bedingung für die Erlösung. Die Heiligung ist die Eignung für den Himmel. Jetzt ist aber ein ganz wichtiger Punkt, wo wieder, was ich eben schon mal kurz angedeutet habe, das könnte jemand sagen, das schaffe ich nicht. Wenn das so ist, dann werde ich am Ende nicht dabei sein. Meine Lieben, es wird nicht vorkommen, dass ein Gläubiger mit Jesus lebt, er ist Gottes Kind. Und am Ende hat er nur 98% geschafft und Gott sagt, leider hast du Pech gehabt, ich kann dich nicht in den Himmel nehmen, du bist nur bei 98% angelangt. Wird es nicht geben. Ein vollkommener Charakter ist nicht die Bedingung der Erlösung, auch in der Endzeit nicht. Die Bedingung der Erlösung ist zu allen Zeiten gleich. Wir werden erlöst durch die Gnade Jesu Christi, durch den Glauben. Und Gott ändert nicht mitten im Spiel auf einmal die Spielregeln, nein. Die Bedingung ist immer noch die gleiche. Es ist der Glaube durch die Gnade Gottes. Wir müssen nicht einen vollkommenen Charakter haben, sondern wir werden ihn haben. Allein durch die Gnade und Kraft Gottes. Das heißt, wir müssen Gott erlauben, uns zu verändern, aber Gott ist derjenige, der dafür sorgt, dass wir das erreichen. Denn es ist seine Kraft in unserem Leben, die sichtbar wird. Es ist die Offenbarung von Gottes Charakter in unserem Leben. Und Gott tut das in uns. Es ist nicht unsere Verantwortung, die 100% zu erreichen. Es ist unsere Verantwortung, uns von Gott verändern zu lassen. Und es ist Gottes Verantwortung, dass wir die 100% erreichen. Der vollkommene Charakter Gottes, der vollkommene Charakter ist Gottes Werk in uns und nicht unser Werk für ihn. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich das weiß, dann kann ich die Angst davor loswerden. Aber gleichzeitig wissen und sagen, lieber Gott, bitte verändere mich. Und wenn ich selbst mich da irgendwelche Blockaden habe, dann nimm du sie weg. Und wenn Gott mir etwas zeigt, was ich ändern soll, dann heißt das, dass ich die Entscheidung treffe, das zu ändern. Die Kraft dazu gibt er, aber die Entscheidung muss ich treffen. Wenn Gott dir zeigt, dass du deine Ernährung umstellen sollst, musst du die Entscheidung treffen, deine Ernährung umzustellen. Übrigens, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das Buch mal liest, Counsels on Diet and Foods, bewusst essen auf Deutsch, dann sieht man, dass die Frage der Ernährung für die Charakterentwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Deswegen sagt Ellen White auch, dass in der letzten Zeit die Gläubigen eine pflanzenbasierte Kost haben werden. Sie sagt nicht, das müssen sie, sie sagt, das werden sie. Weil das damit zusammenhängt, mit diesem Punkt. Aber es ist wichtig, wir müssen nicht den Druck haben, ich muss es. Wenn ich es nicht geschafft habe, dann bin ich nicht erlöst, sondern Gott wird es in uns tun. Offenbarung 15, Vers 2 und 3. Die 144.000 haben noch etwas Schönes. Sie singen ein Lied. Wir können es schon mal heute Abend üben, das Lied, dass wir es dann auch singen können, wenn wir im Himmel sind. Offenbarung 15, Vers 2 und 3. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, zumindest vor dem Thron Gottes, mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen, die 144.000. Und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, mächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Die singen ein Lied. Und übrigens in Offenbarung 7 steht, dass nur die 144.000 dieses Lied singen können. Und auf Offenbarung 14 steht das, dass nur die 144.000 dieses neue Lied singen können. Ich frage, warum können die anderen das nicht singen? Sind die unmusikalisch? Nein, natürlich nicht. Das Lied steht symbolisch für eine Erfahrung. Das ist die Erfahrung der 144.000. Und wenn Gottes Volk in besonderen Zeiten besondere Erfahrungen gemacht hat, dann haben sie ein Lied darüber gedichtet, über diese Erfahrung. Das heißt, die 150.000 haben eine Erfahrung gemacht oder Erfahrungen gemacht, die nur sie gemacht haben und alle anderen Gläubigen vorher nicht. Was sind das für Erfahrungen? Das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Das Lied des Mose, schauen wir uns mal an. Wann haben sie das gesungen? Sie haben es gesungen nach dem Auszug aus Ägypten und nach dem Durchzug des Roten Meer. Ist im Buch Mose geschrieben. Welche gleichen Erfahrungen machen die Gläubigen der Endzeit, 144.000, wie das Volk Israel, das aus Ägypten ausgezogen ist? Erstens, Schutz vor den Plagen. Die 10 Plagen in Ägypten sind eine Typologie für die Plagen der Endzeit. Und so wie die Plagen in Ägypten nur über die Ägypter gekommen sind und nicht auf die Israeliten, so wird auch in der Endzeit die 7 letzten Plagen nur auf die Ungläubigen kommen und nicht auf die Gläubigen. Aber sie erleben die Zeit mit. Die Israeliten haben die Zeit der Plagen miterlebt, auch wenn sie nicht direkt betroffen waren. Und so werden auch die Gläubigen der letzten Zeit, der letzten Generation, die Plagen miterleben. All die anderen Gläubigen der 6000 Jahre haben das nicht miterlebt. Haben die Erfahrung nicht gemacht. Zweitens, Bewahrung vor den Feinden. Wenn am Ende die Verfolgung stärker wird und wenn der Todesbefehl kommt, und alle Gläubigen umgebracht werden sollen. Und Gott sie bewahrt. Meine, das wird ein Eingreifen Gottes sein. Und so etwas hat niemand vorher erlebt. Das wird eine gewaltige Erfahrung sein. Und drittens, Auszug aus Ägypten. Und Ägypten ist symbolisch ein Symbol für die Sünde. Und so wie das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, so werden wir aus der Sünde ausziehen. Das bedeutet, wir werden einen vollkommenen Charakter haben. Es gibt auch vorher schon Menschen, Gläubige, die bei ihrem Tod einen vollkommenen Charakter haben. Natürlich gibt es das. Bloß sie werden es nie von sich selbst behaupten. Weil je mehr wir Jesus näher kommen, je mehr wir den Zustand erreichen, desto weniger werden wir es in uns selber sehen, weil es Gottes Werk in uns ist. Aber es wird nur vereinzelt hier und dort sein. In der letzten Zeit wird die gesamte Generation, alle Gläubigen, das erreicht haben. Das ist nur einmal in der Weltgeschichte, nur am Ende. Dass Gott seine Macht, seinen Charakter in seinen Gläubigen offenbart. Und je schlimmer die Welt wird, je mehr die Welt dem Abgrund entgegengeht, desto mehr wird Gott sein Volk leuchten lassen. Durch den Charakter. Das sind also 3 Dinge, die die Gläubigen der letzten Generation erleben werden. Nur die Gläubigen der letzten Generation, vorher nicht. Das Lied des Lammes. Das Lamm steht für Jesus Christus, aber vor allen Dingen für seinen Tod am Kreuz. Denn es ist das Lamm, was geschlachtet ist. Das heißt, die Gläubigen werden eine Erfahrung machen der letzten Generation, die ähnlich ist mit Jesu Erfahrung am Kreuz. Welche Erfahrung ist das? Erstens, unschuldig zum Tod verurteilt. Jesus war unschuldig. Er wurde zum Tod verurteilt. So werden aber auch am Ende die Gläubigen, die unschuldig sind, zum Tode verurteilt. Alle. Der Unterschied ist nur der, Jesus ist wirklich gestorben. Die Gläubigen werden nicht sterben, weil Jesus kommt, um sie zu befreien. Und, ich glaube, das ist noch eine größere Sache, Jesus stand ohne Vermittler vor Gott. Meine Lieben, wenn irgendwo auf der Welt ein Mensch von Gott getrennt ist, ist es immer der Mensch, der schuld ist, dass er von Gott getrennt ist. Es ist immer der Mensch. Gott zieht sich niemals von einem Menschen zurück, der zu ihm möchte. Niemals. Der einzige Punkt in der ganzen Weltgeschichte der 6000 Jahre, der einzige Moment, wo Gott schuld war, dass er von einem Menschen getrennt war, das war bei Jesus am Kreuz. Jesus war sündlos, vollkommen, perfekt. Aber Gott hat alle Sünden der Welt auf ihn gelegt. Und in dem Moment war Jesus in den Augen Gottes der größte Sünder aller Zeiten, als ob er die ganzen Sünden alle getan hätte. Und die Sünden haben ihn von Gott getrennt. Und er stand ohne Mittler vor Gott mit dieser Sündenlast. Und diese Sünde hat sein Herz zerrissen und daran ist er gestorben. Jesus stand ohne Mittler vor Gott mit der Sünde, die auf ihm lag. Meine Lieben, und das werden wir auch erleben, wie es sich anfühlt, ohne Mittler vor Gott zu stehen. Wir werden morgen mehr darüber sprechen, wenn es um die Plagen und die Angst in Jakob geht. Das ist eine Erfahrung, die Gläubigen auch machen werden. Aber es ist eine Erfahrung, die uns Gott umso näher bringt, weil der Heilige Geist in uns ist und uns durch die Zeit hindurch bringt. Testimonies Band 5, Seite 216. Ellen White fragt uns, welche Vorbereitung trefft ihr, liebe Geschwister? Jene, die Verbindung mit der Welt pflegen, werden von der Welt geprägt und bereiten sich auf das Mahlzeichen des Tieres vor. Solchen, die sich misstrauen, sich aber vor Gott demütigen und ihre Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit reinigen, wird dagegen das himmlische Wesen aufgeprägt. Sie machen sich bereit, das Siegel Gottes an ihren Stirnen zu empfangen. Sobald der Befehl ausgeht, sie mit dem Zeichen zu versehen, wird ihr Charakter auf ewig rein und fleckenlos bleiben. Welche Vorbereitung triffst du? Es ist heute Zeit, Entscheidungen zu treffen, mit Jesus zu leben. Deswegen, Jesus ruft dich heute Abend auf. Er ruft dich dazu auf, ihm sein Leben zu übergeben. Heute Abend. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, vielleicht zum wiederholten Mal. Denn Jesus liebt dich, er wartet auf dich, er ist für dich gestorben. Er möchte dich retten, er möchte mit dir in der Ewigkeit zusammenleben. Sieh ständig auf Jesus. Blicke mehr auf Jesus als auf die Dinge dieser Welt. Wir dürfen uns an den Dingen dieser Welt freuen, aber noch mehr an Jesus. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Jesus hat nicht nur Sehnsucht, mit dir zu leben auf der neuen Erde, im Himmel, in der Ewigkeit. Er möchte jetzt schon mit dir leben. Er wartet auf dich, dass du auf ihn schaust, mit ihm Verbindung bist, dass er in deinem Herzen ist. Sei Jesus gehorsam. Wenn er dir etwas sagt, dann tu es, weil es gut ist für dich. Für deine Entwicklung und für sein Werk. Erlaube Jesus, dein Herz und deinen Charakter zu verändern. Wir können es nicht selbst. Wir können Entscheidungen treffen, Dinge zu verändern. Aber Jesus kann uns von innen heraus verändern. Werde Jesus ähnlich. Das können wir jetzt. Jeden Tag mehr. Und das werden wir nicht erkennen. Ich werde nicht sehen, dass ich heute Jesus ähnlicher bin als gestern. Aber wenn ich so ein bisschen die Jahre zurückblicke, dann kann ich schon sehen, dass sich eine Entwicklung getan hat. Jesus ähnlich werden. In der Heiligung Fortschritte machen. Jesus wartet auf uns. Ich möchte am Ende noch eine Folie zeigen. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, kannst du das auch gerne uns durch eine SMS mitteilen. Wenn du zustimmst dem Satz, ich möchte gerne Bibelstunden erhalten, um so Jesus noch besser kennenzulernen, kannst du eine SMS mit dem Stichwort Bibelstunden an diese Nummer hier schicken. 0151 44 06 58 05. wenn du dem Beispiel Jesu folgen möchtest und dich taufen lassen möchtest, wie Jesus getauft wurde, kannst du eine SMS schicken mit dem Stichwort Taufe. Eine gleiche Nummer, 0151 4406 5805. Diese SMS ist für dich kostenlos. Nach Erhalt deiner Nachricht werden wir uns bei dir melden. Ich lade euch ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du für uns die Erlösung verbracht hast, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, unsere Sünden getragen hast, auch meine Sünden getragen hast. Hab Dank, Herr Jesus, dass du jetzt im Himmel unser hoher Priester bist, dass wir wissen dürfen, dass wir in der Zeit der Gnade leben, dass wenn wir etwas gesagt, getan oder gedacht haben, was dir nicht gefallen hat, dass wir es bekennen können und dass du vergibst, dass du gerne vergibst, denn bei dir ist viel Vergebung. Herr, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass wenn unser Name im Gericht erscheint, dass du für uns eintrittst, dass du im Gericht uns freisprichst, dass wir diese Gewissheit haben dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du uns dann versiegelst. Aber Herr Jesus, hilf, dass wir uns darauf vorbereiten. Wir bitten dich, dass wir jeden Tag, jeden Morgen die Entscheidung für dich treffen, dass wir ständig auf dich schauen, dass wir uns mit dir, mit deinem Leben beschäftigen, dass wir in dein Bild verwandelt werden. Und Herr, wenn Dinge in unserem Leben das noch verhindern und blockieren, dann bitte ich dich, dass du diese Dinge aus unserem Leben entfernst, dass du uns hilfst, Entscheidungen zu treffen, die dich ehren und die uns möglich machen, in dir und mit dir zu wachsen. Jesus, lebe du dein Leben in uns. Lass deine Liebe durch uns durchstrahlen. Und wenn dann am Ende die Gnadenzeit vorbei ist, dass wir in der Gewissheit leben dürfen, dass wir deine Kinder sind, dass du uns versiegelt hast und dass wir in dir den Schutz und die Sicherheit haben dürfen. Herr Jesus, segne diesen Sabbat, der jetzt begonnen hat. Wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist in unser Herzen ausgießt, dass wir in dir und mit dir leben dürfen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.